Geschwister, es ist so, dass wir als Herausgerufene aus diesem bösen Äon, dass wir, die wir in dieser Zeit leben, die Spannungsmomente sehr stark ja empfinden. Die meisten registrieren das auch als Gläubige, aber in der Regel wird etwas verschwiegen. Und das muss ich hier immer wieder mit ganz klarer, zielorientierter Bestimmung sagen. Es geht nämlich zuerst um die unsichtbaren Mächte und Kräfte. Es geht um Gott und den Widerwirker, von dem haben wir gestern Abend gehört, dem Diabolos. Es geht um Christus und den Antichristus. Dann geht es um die Gemeinde und eine Pseudo, also eine scheinfromme Christlichkeit in Verbindung mit anderen Religionen entwickelt sich nachher, ich komme dann heute und auch heute Abend noch darauf, ja, zur sogenannten Hure Babylon. Und Hurenwesen ist ja immer dem entgegen, was normal in einem Eheverhältnis sein darf. So, und nun möchte ich aber zunächst noch mal etwas sagen. Wir haben ja eine prophetische Woche zur Prophetie, weil das auch ein Thema ist. Wir brauchen unbedingt das Licht des prophetischen Wortes nach 2. Petrus 1, Vers 19. In Verbindung mit der ganz klaren Feststellung, dass die Gottesmänner immer geredet haben, getrieben durch den Heiligen Geist, muss dann auch das prophetische Wort gesehen werden. Viele beschäftigen sich gar nicht mehr damit oder es gibt dann auch Extreme, sogenannte neuere Prophezeiungen. Was ist da schon alles auch im Bereich der Christenheit gesagt worden? Bis hin zu Berechnungen, wann Jesus Christus wiederkäme und im Blick auf die Zeichen der Zeit Überbewertung. Aber es gibt auch das andere, dass man, das erlebe ich oft dort, wo ich noch in tradierten Kreisen bin, dass man das prophetische Wort gar nicht mehr ernst nimmt. Wir hatten bei uns, ich gehe dort in Winterbach noch in eine Landeskirche Gemeinschaft, einen renommierten Theologen, ich nenne keinen Namen, der im Blick auf Prophetie, das war ein vorgegebenes Thema, gesagt hat, es ist schon alles gewesen, war schon immer alles da. Und dabei sagt doch der Herr Jesus, dass es wichtig ist, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Dazu brauchen wir also das Licht des prophetischen Wortes und es geht nichts über das geschriebene Wort hinaus. Da ist alles enthalten, vor allen Dingen für die Gemeinde, was der Apostel Paulus uns immer wieder darstellt. Und wir müssen aber differenzieren zwischen Israel, der Völkerwelt und der Gemeinde. Das sind drei völkische, auch heilsgeschichtliche Entwicklungen, die wir sehen müssen. Wir haben im Alten Testament viel Prophetie. Und insgesamt haben sich etwa, so haben es Gottesmänner, die sich statistisch mit diesen Aussagen befasst haben, festgestellt, etwa 60% erfüllte Prophetie. Und wir erleben jetzt auch manches, ohne dass wir das überbewerten. Ich muss es aber nochmal sagen, Prophetie ist nicht eine Beschäftigung um der Sensationen willen, dass hier etwas gesagt wird, was die Nerven kitzelt und was uns immer irgendwie in einer Spannung hält, die nicht geistlich, sondern seelisch ist. Wir haben im Alten Testament den Daniel, der uns vieles vorausgesagt hat, vor allen Dingen im Blick auf Israel. Und wenn wir das auseinanderhalten, bekommen wir auch da klare Perspektiven. Die Endzeitreden Jesu zum Beispiel, in Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, haben es mit der Aufrichtung des zukünftigen Reiches und den vorangehenden Entwicklungsphasen zu tun. Und das sind meistens äußere Erscheinungen. Für die Gemeinde gelten die nicht primär, es darf uns das natürlich auch bewegen, vor allen Dingen seitdem Israel als Staat 1948 ins Leben gerufen wurde. Wir haben da immer wieder besondere Hinweise. Aber für uns gelten die Innenlinien, etwa 2. Timotheus 3, wo von dem Menschen der Endzeit die Rede ist, oder allgemein gesagt wird, dass wir in einer Zeit leben, wo die Menschen zwar fromm sind, die den Schein der Gottseligkeit haben, aber die eigentliche Kraft verleugnen sie. Und was wird primär gesagt im Blick auf das, was sich irgendwie christlich nennt? Ich werde einiges nachher auch noch anführen. Abfall und Verführung. Also nicht jetzt schon Aufrichtung des Königreichs Jesu Christi auf Erden. Das ist leider ein Missverständnis der Kirchen. Das muss ich ganz klar sagen, ohne damit die, die in den Kirchen stehen, irgendwie zu diffamieren. Da gibt es treue, gläubige Geschwister, die ich da kennengelernt habe. Aber seit Augustin, De Civitate Dei, von der Aufrichtung des Reiches, des Staates Gottes auf Erden, haben wir diese Entwicklung. Und da ist die Tendenz, wenn die Welt christlich ist, dann kann der Herr Jesus wiederkommen. Nein, das ist eben der Irrtum und damit muss man sich auseinandersetzen. So, und nun zu dem eigentlichen Thema. Es geht also um die Ausreife. Und wenn eine Ausreife, eine Entwicklung, ein Prozess da ist, dann muss das alles einen Anfang haben. Das ist schon im Reiche der Natur der Fall. Wir aber müssen sehen, dass die eigentlichen Ursprünge auch so diametral entgegengesetzt sind. Im Blick auf das Negative haben wir eins klar zu erkennen, nämlich, dass der Fürst und Gott dieser Welt, Satan, die Sinne der Menschheit verblendet und er herrscht über ein Reich der Finsternis, sagt Paulus ganz klar. Und was wird von ihm gesagt? Er ist ein Lügner und Mörder von Anfang an. Wird uns das nicht heute bestätigt? Denken Sie mal daran, was im Namen dieses sogenannten Gottes alles getan wird an Selbstmordattentaten. Das ist genau die Verkehrung der Wahrheit. Der Herr Jesus hat die Liebe gepredigt und hat gesagt, wer das Schwert nimmt, kommt das Schwert um. Und da muss ganz klar der Gegensatz definiert werden. Nicht? Der Herr Jesus hat sein Blut vergossen für die anderen und der Mohammed hat das Blut der anderen vergossen. Das ist eine Tatsache. Und Sie können, und ich habe mich mit dem Koran beschäftigt, das nachlesen, dass da dieser Dschihad, dieser Heilige Krieg, ja, auf 4 Ebenen geführt wird und zum Schluss immer mit Gewalt in Verbindung gebracht wird. Das ist eine Tatsache. Und ich sage ganz offen, ich kann also nicht verstehen, die Einheitsbestrebungen, wie sie immer wieder auch leider von Christen dem Islam gegenüber vertreten werden. Wir dürfen und sollen diese Menschen lieben. Das ist immer wieder die andere Seite. Aber wir müssen die Bewegungen ganz klar erkennen. Also hier haben wir diese eine Basis, der Fürst und Gott dieser Welt, der Lügner und Mörder von Anfang an, der über das Reich der Finsternis herrscht. Und die Gemeinde erwählt vor Grundlegung der Welt. Ehe überhaupt etwas Geschöpfliches in Erscheinung trat, ist also präionisch, ist die Gemeinde schon in Christus erwählt worden. Und darum, weil das diese herrliche Ausgangsbasis ist, ja, erwählt vor Grundlegung der Welt nach Epheser 1, in den Versen 4 und 5 wird diese Segnung ja ausgesprochen und weiter ausgeführt. Darum haben wir auch ein Ziel, das über das Sichtbare, das Geschöpfliche weit hinausgeht. Und das werden wir nachher immer wieder auch noch an einzelnen biblischen Beispielen erhellen. Ich habe hier ein kleines Heftchen vorliegen von einem im Krieg gefallenen Bruder, dessen Frau, die Witwe, habe ich in Winterbach betreut. Ein Bruder Hans Wiederkehr, vielleicht ist der Name einigen ein Begriff, der schreibt darüber, dieses innere göttliche Leben, das uns in Christus geoffenbart wird, das in den einzelnen Leibesgliedern vorhanden ist, das trägt jetzt schon dann die Herrlichkeitsoffenbarung. Christus in uns, die Erwartung müssen wir sagen, der Herrlichkeit. So, nun werde ich jetzt in diesem ersten Teil etwas sagen über das Negative und in dem zweiten über die herrliche Ausreife der Gemeinde. Und das werde ich heute Abend im Sinne der Vollendungsziele dann noch fortsetzen. Woran erkennen wir diese negative Situation? Das, was mit dem Reich der Finsternis zusammenhängt. Wer offene Augen hat, der wird das in allen Bereichen des Lebens ja heute registrieren. Wir haben, ich will jetzt da die drei Bereiche politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und religiös aufzeigen, im politischen Jahr als Deutsche unsere negativen Erfahrungen gemacht. Dieses 12 Jahre dauernde Reich, es sollte ja ein 1000-jähriges werden, war eine Katastrophe. Ich muss sagen, ich habe als kleiner Pimpf und Hitlerjunge arg gern da mitgemacht. Leider war es so. Und wurde noch als Soldat eingezogen mit 18 Jahren und habe immer noch zum Schluss geglaubt, es gibt eine Wende. Obwohl ich in einem gläubigen Elternhaus war, in die Kinderstunden ging, aber leider haben uns die dortigen Christen so sehr mit der nationalsozialistischen Idee vertraut gemacht, dass man da als junger Mensch keine Unterscheidung hatte. Hinterher habe ich erst gemerkt, was da alles an dämonischen Einflüssen war. Übrigens interessant, wenn ich das mal sagen darf, diese 12 ist ja die Zahl Israels. Wenn Hitler dieses 1000-jährige Friedensreich quasi hier produzieren wollte, dann wurde er von Gott in die Schranken gewiesen. Die Zahl 12 hat es mit Israel zu tun. Israel wird da einmal unter dem Friedefürst die Herrschaft Gottes mit verbreiten helfen. Und wir haben heute eine Erscheinung der Globalisierung. Ist ja ein Begriff, der uns allen geläufig ist, global, also erdumfassend. Weltweite Zusammenschlüsse über die nationalen Grenzen hinaus. Bei uns gerade in der EU ist das ja eine interessante Entwicklung. Auch das ist prophetisch ja legitimiert, denn da, wo das frühere römische Weltreich herrschte, jenes vierte von Daniel geschaute, ja, wird sich auch das letzte Reich unter Führung des Antichristen etablieren. Das sind schon Entwicklungen, die dürfen wir hier auch im äußeren Bereich wahrnehmen, ohne bis in die Einzelheiten hinein etwas aussagen zu wollen, was nicht mit der Schrift so im Einklang steht. Ja. Und diese Entwicklung wird sich politisch so darstellen, dass unter der Führung des letzten Weltenherrschers in der Offenbarung durch die Zahl 666 demonstriert, eine Herrschaft darstellt, die zunächst Friede, Friede verspricht, ja. Und was steht in 1. Thessalonicher 5? Wenn sie sagen Friede, was dann? Dann kommt schnell das Verderben. Weil der Friede nicht von innen herkommt, nicht in der Gemeinschaft mit Gott dargestellt wird, darum wird dieser falsche Friede auch nicht lange halten. Denn in der zweiten Hälfte der sogenannten letzten Jahrwoche, die ja der Prophet Daniel gesehen hat, nicht, dann werden die Gerichte Gottes über unsere Erde so massiv und so chaotisch wirken, dass der Herr Jesus sagt, also wehe denen, die in der Zeit leben. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde da keiner mehr errettet. Die Gemeinde, das darf ich sagen, ist aber in der Zeit wohl nicht mehr auf Erden. Diese Zahl 66 hat auch schon 666 zu Spekulationen Anlass gegeben. Ich sehe einfach darin zunächst mal für uns in dieser Zahl, das ist die Summe von 1 bis 36, wieder 6 ins Quadrat. Wenn Sie 1 plus 2 plus 3, also bis 36 addieren, kommen Sie genau auf 666. Und das ist die Zahl des Übermenschen. 6 ist die Zahl des Menschen und hier haben wir also die Potenzierung. Es hat da schon ja Berechnungen gegeben, nicht der Papst soll da sein. Die Adventisten haben das mal dem Papst auf diese Art und Weise dokumentiert und dann hat der Vatikan zurückgeantwortet, Adventistenunfug ergibt auch 666. Na, also lassen wir das mal, es wird also eine Entwicklung dahin sein und ich darf Sie bitten, achten Sie mal auf diese Globalisierungstendenzen. Dann haben wir den wirtschaftlichen Bereich. Denn wenn Sie an die Offenbarung denken, diese sogenannte Hure Babylon wird zwar primär im Sinne der Hure als religiös definiert, aber es ist auch eine Wirtschaftsmacht, Babel. Wenn die Kaufleute der Erde jammern und klagen nach dem Untergang, ist deutlich, wie da die wirtschaftliche Verflechtung mit dem politischen zusammenfällt. Politik und Wirtschaft sind ja in der Menschheitsgeschichte immer wieder aufeinander bezogen worden. Am Ende aber dieses Zeitalters, in der Ausreife-Epoche, wird es noch eine stärkere Verflechtung geben. Diese Wirtschaftsmetropole Babylon hat natürlich ihre Außenstellen überall, ne? Ob das New York ist oder Berlin, Moskau oder welche Städte man auch nennen möchte. Diese wirtschaftlichen Verflechtungen, das merken Sie ja auch, sind also immer deutlicher zu erkennen und die Wirtschaft gewinnt einen immer stärkeren Einfluss auf die Politik. Im April 1998 hat der Spiegel zum Beispiel zu den Auswirkungen der Globalisierung etwas geschrieben unter dem Titel Weltmarkt ohne Polizei und dazu bemerkt, dass die mächtigen Konzerne sich keinem Staat, keiner Regierung in der Regel, also auch nicht dem Nationalstaat verpflichtet wissen. Und leider haben wir ja am Ende dieses Zeitalters, wo die Ungerechtigkeit überhand nimmt, auch im wirtschaftlichen Bereich und ständig treffen uns ja die Meldungen, ja, solche Erscheinungen, die uns nachdenklich stimmen lassen. Denken Sie nur jetzt an den Prozess, das war während der Zeit, wo Sie hier waren, ist ja zu Ende gegangen. Hartz, der ja Berater der Regierung war, im Blick auf die Lösung der sozialen Probleme, nicht der Personalchef bei VW war, ja, mit 2 Jahren Bewährung davongekommen und 300.000 Euro sind für ihn eigentlich nur ein kleiner Obolus, nicht bei den vielen Millionen, die der Mann verdient hat. Da kann man doch die Gewerkschaften oder die einfachen Leute verstehen, wenn sie gegen eine derartige Wirtschaftspolitik rebellieren. Ja, das ist aber etwas, was in diese Zeit hineingehört. Korruption überall. Jetzt ist der Wirtschaftskonzern Siemens von der EU etwa zu 500 Milliarden Euro Strafzahlung verpflichtet worden, weil da Absprachen zwischen verschiedenen Konzernen waren im Blick auf die Preispolitik, alles Dinge, die wir heute registrieren müssen. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und der Fürst und Gott, ich habe schon gesagt, der die Sinne der Ungläubigen verblendet, der spielt hier sein grausames Spiel. Es ist sogar im Augenblick da im Zusammenhang mit multilateralen Abkommen für Investitionen eine Forderung laut geworden, führender Politiker und auch wirtschaftlicher, kompetenter Leute, ein internationales Recht zu fordern für alle Unternehmen, damit sie sich überall weltweit niederlassen können und da ihre Geschäfte machen. Ja. Ich will damit noch einen anderen Aspekt kurz aufzeigen. Im Grunde geht es ja um 3 wesentliche, der aber auch hier hineingehört. Das ist der Bereich der Technik und der Medien. Wir dürfen alle dankbar sein, dass wir etwa im Verkehrsbereich ein Flugzeug benutzen dürfen, ein Auto benutzen dürfen, dass ich gestern so glimpflich hierher kam, ist auch ein Geschenk Gottes. Aber es hat auch viele Nachteile. Die Hektik unserer Zeit die die Menschen nicht eher zur Ruhe kommen lässt, sondern immer mehr in Zeitdruck bringt. Ja, wie viele führende Leute haben da einen Burnout? Ich habe in meinem Hauskreis einen lieben Bruder, der in einem großen Konzern führend mitwirkt, der oft unterwegs ist in die ausländischen Niederlassungen, etwa Tschechien, Österreich oder weiß wohin. Der ist oft so gestresst, wenn der mitternachts nach Hause kommt nach einer langen Fahrt. Und das sind Erscheinungen, die wir immer wieder registrieren. Aber zu dem Medienbereich ist noch Folgendes zu sagen. Wir haben heute eine Beeinflussung durch die Massenmedien, wie wir das noch nie gehabt haben. Und ich weiß als Pädagoge, dass alles, was wir über das Sinnesorgan Auge aufnehmen, viel mehr prägt als das, was nur über das Gehör eingeht. Der Glaube kommt aus dem Hören und nicht aus dem Schauen. Und leider gibt es heute viele Tendenzen, eben auch im christlichen Lager, vieles für das Auge aufzubereiten, zu präsentieren. Ja? Ich sehe da große Gefahren. Sicher darf man auf bestimmten Ebenen in der Kinder- und Jugendarbeit auch etwas da anbieten. Aber grundsätzlich ist der Glaube von Gott gewirkt das entscheidende Mittel. Nicht, wenn die jungen Leute, ich weiß von meinen Enkelkindern, nicht, immer wieder am Computer sitzen und da ihre Computerspiele betreiben. Gewiss, meine Kinder selber steuern das noch. Aber es ist teilweise so, dass die Kinder stundenlang am Tage sich mit diesem Medium befassen oder auch Fernsehen und was alles heute angeboten wird. Und dann wundern wir uns, wenn am nächsten Tag die Schüler in der Schule im Lern- und Unterrichtsprozess nicht mehr aufpassen können. Da müssen Eltern vorher einsetzen und steuern. Also dieser Bereich der Medien ist unbedingt zu sehen auf diesem Hintergrunde, dass wir im Wesentlichen von unsichtbaren Mächten gesteuert werden. Es ist also hier die Frage, ich bin nicht technikfeindlich, wer beherrscht wen? Wer beherrscht wen? Wir dürfen sicher, weil wir auch in dieser Welt leben, manches mit benutzen und wie gesagt dankbar sein auch für die Technik, aber wenn wir Sklaven dieser Medien werden, dann ist das für das Glaubensleben nur schädlich. Und jetzt der eigentlich entscheidende Bereich, ich will es mal im weiteren Sinne ethisch-religiös nennen. Ich habe bewusst den Begriff des Glaubens zunächst mal vermieden, weil er sich eigentlich ja nur auf die Kinder, die Söhne Gottes bezieht, die Glieder des Leibes Christi. Wenn der Paulus zum Beispiel in 2. Timotheus 3 von diesem Ende des Äons, von einer schrecklichen Zeit spricht, dann meint er eben nicht Kriege, Kriegsgeschrei. Das hat der Herr Jesus erwähnt und das wird auch sein. Und das ist auch schlimm genug, was wir da im Irak erleben. Jeden Tag gibt es doch in Bagdad Todesfälle. Schlimm. Und auf welche Art und Weise? Nein, hier geht es um diese Innenlinie. Und ich will ein paar Aspekte nennen. Der Mensch, der da in 3x6 Eigenschaften skizziert, beschrieben wird, ist vorwiegend selbstliebend, also egoistisch. Und das wären wir von Natur aus auch. Zuerst komme ich, eine Weile gar nichts, dann kommt nochmal ich, dann vielleicht der andere. Das ist die Einstellung. Denken Sie doch an die Wirtschaftsbosse oder auch an die Politik. Die meisten Politiker, und wir haben ja jetzt wieder so ein Beispiel in Bayern, hängen an der Macht. Geht es wirklich um das Wohl des Volkes? Das ist einfach die Frage, der Mensch ist selbstliebend oder aufgeblasen. Der Bruder Herbert Heinisch, der ein begnadeter Künstler, ein Maler war, der leider nicht mehr lebt und das Wort verkündigen kann, er hat auch hier schon gesprochen, ich nehme an, dass etliche ihn schon gehört haben, der hatte ein Bild, ich habe mir das bei ihm mal angesehen, das war abstrakte Kunst, zu dem Aufgeblasenen, also einen Menschen dargestellt, ja, mit einem großen Kopf, einem Riesenmaul, weite Ohren, Also da kann man sich gut diesen Typ vorstellen. Dann hat er mal eine Ausstellung in einer Bank gewagt und der Bankdirektor wollte dieses Bild sofort haben. Dann hat der Bruder Heinisch gesagt, ich muss Ihnen aber erklären, was meine Motive zu dem Bild waren. Und dann hat er 2. Timotheus 3 zitiert, diesen Menschen, der aufgeblasen ist. Und dann hat der Bankdirektor gesagt, nein, danke. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal erwähnt. Also, ihr lieben Geschwister, der aufgeblasene, egoistische Mensch, der wird sich am Ende dieses Äons darstellen und wird rücksichtslos sein. Und auch im pädagogischen Bereich, weil mich das immer noch interessiert. Meine Tochter ist Lehrerin, wir sprechen jede Woche über solche Fragen und Probleme. Die Kinder werden den Eltern ungehorsam sein. Also Kinder, junge Menschen achten die wahre Autorität nicht mehr. Ich bin also nicht für eine autoritäre Erziehung im extremen Sinne, aber in dem Sinne, dass Pädagogen oder auch die Eltern daheim Vorbilder, Leitbilder sind, dass sie erziehen können aufgrund ihrer Persönlichkeitsdarstellung. Und da haben wir also so viele Probleme. Jetzt denken Sie daran, in Berlin, nicht, wo in einer Hauptschule 80% Ausländerkinder sind und wo die Gewalttätigkeit so zugenommen hatte, dass die Polizei eingreifen musste. Es muss halt für Pädagogen eine Katastrophe sein, da unterrichten zu müssen. Ja, das sind Entwicklungen, die wir da wahrnehmen. Ich will aber noch einen Blick auf die Entwicklung der Religionen werfen. Ich habe in unserer Zeitung, in der Schorndorfer Zeitung dort, einen Artikel vorgefunden unter der Überschrift Gemeinsames Ziel vereint Religionen. 6 Konfessionen fordern friedvolle und enge Zusammenarbeit. Das ist in Stuttgart passiert, die interreligiöse Gemeinschaft für Frieden, die hat also dazu einer Veranstaltungsreihe aufgerufen. Da werden also mit dem Islam, Buddhismus, Hinduismus, auch der Bahá'í-Religion Kontakte aufgenommen und die Betreffenden dürfen da also referieren. Und man will hier eine Einheit dieser Religionen mit dem sogenannten Christentum verwirklichen. Also da haben wir ein Beispiel für diese Entwicklung in der heutigen Zeit. Also die Integration aller Religionen ist auch das Anliegen des Papstes. Allerdings unter der Führung Roms. Es gibt heute in christlichen Kirchen Gottesdienste mit Angehörigen anderer Religionen. Also die Ein-Welt-Regierung in Verbindung mit einer religiösen Einheit ist das Ziel. Und das vertreten auch Politiker und Theologen, dieses sogenannte Weltethos. Der Karl Friedrich von Weizsäcker, der Wissenschaftler, hat das mit ins Leben gerufen. Und der Professor Küng aus Tübingen, der ja aufgrund seiner Einstellung nicht mehr in der katholischen Kirche dozieren durfte. Ich weiß nicht, ob er sogar exkommuniziert wurde, aber das glaube ich nicht. Aber die Lehrbefugnis hat man ihm abgesprochen. Aber er hat mit dem jetzigen Papst doch wieder Kontakt aufgenommen. Also dieses Weltethos wird da entwickelt. Wir müssen also auf diese Prozesse achten und vor allen Dingen auf den jetzigen Stand im Blick auf die Zukunft. Heute Abend werden wir die Zukunft etwas stärker noch ins Auge fassen. Und nun, das, was uns im Wesentlichen noch beschäftigen soll, was ich aber heute Abend weiter ausführe, jetzt geht es um die Entwicklung der Gemeinde. Da hat der Geist Gottes die Herrschaft. Christus ist das Haupt dieser Gemeinde, erwählt vor Grundlegung der Welt. Und der Segen, der da in dem ersten Kapitel des Epheserbriefs ausgesprochen wird, der ist überhimmlischer Art. Also nicht primär ein vordergründiger Segen. Nicht, wenn man also zum Geburtstag etwas wünscht, Hauptsache Gesundheit. Ist ja ein gutes Wollen und auch ein gutes Geschenk, was man sicher gern annehmen möchte. Aber das Entscheidende ist die Gemeinschaft mit dem erhöhten Christus, der uns zur Sohnschaft erwählt hat und sogar zum Erbe mitbestimmt. Darauf hast du gestern Abend schon hingewiesen, Rainer. Was sind das für Perspektiven? Die kann aber nur der fassen, dem das geoffenbart wird. Also diese inneren geistlichen Segnungen müssen uns enthüllt werden. Offenbarung heißt Enthüllung. Und das will der Geist Gottes wirken in Verbindung mit dem geschriebenen Wort. Und darum sollen wir uns immer und dürfen wir uns damit befassen. Es ist also nicht ein vom Worte Gottes losgelöster Geist, der kann in die Irre, in die Schwärmerei führen. Nein, dieser Geist Gottes, der uns ganz klar in der Bibel verheißen ist, der auch dort beschrieben wird, auch in seiner Funktion. Er wird übrigens von Jesus selbst als dem Parakleten verheißen in Johannes 16. Nicht der erste Mal den Menschen, der in der Welt lebt, überführt, aufzeigt, ja, dass der Fürst und Gott dieser Welt gerichtet ist, dann aber auch die herrliche Gerechtigkeit, die in Gott gilt, und er wird zukünftiges offenbaren in Verbindung mit dem Wort. Und Jesus sagt, von dem Meinen wird er es nehmen. Der ist der Paraklet, der Stellvertreter, nicht der Papst. Nicht, das sind alles, ich muss immer wieder sagen, Irreleitungen. Es geht hier um die Gemeinde, die durch diesen Geist inspiriert wird. Und dieser Heilige Geist, der hat nur die Aufgabe, Christus zu verklären. Und nur durch ihn erfahren wir, dass Christus in uns Wohnung macht. Auch das sagt ja der Herr Jesus im Johannesevangelium, auch an mehreren Stellen, nicht wahr, dass der Geist Gottes, der Vater sogar selber durch seinen Geist in uns Wohnung machen wird. Und im zweiten Gemeindegebet in Epheser Kapitel 3 bittet ja Paulus darum, ja, dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen, wie auch im ersten Gemeindegebet, ja, dass wir Länge, Breite, Tiefe und Höhe erkennen. Also alles, die Fülle, was uns geschenkt ist in Christus. Ich erlebe da, wo ich immer wieder auch Predigten höre in unserer Gemeinschaft, meistens nur Anfangsgründe. Es ist schon wichtig, dass man das auch immer wieder erwähnt, und das tun wir hier auch. Aber wenn wir an Hebräer 5 denken und da die Schlussverse beachten, dann sagt da der Hebräerbriefschreiber, dass diejenigen, die nur Milchspeise bekommen, also die Anfangsgründe immer wieder gelehrt bekommen, nachher keinen Durchblick mehr haben. Nur wer feste Speise bekommt, wer also geistlich reift, der hat ein Unterscheidungsvermögen. Und das möge der Herr uns auch schenken, gerade im Blick auf die Entwicklung. Viele fallen eben auf äußere Angebote in der sogenannten Christenheit herein. Und dieser Geist leitet in alle Wahrheit, wird den Christus ja verherrlichen. Und wenn wir diesen Geist empfangen haben, wir haben das Thema Geist, Seele und Leib jetzt ja durch Rainer Wörz vernommen, dann ist es wichtig, dass der Geist die Herrschaft bekommt. Geist ganz samt Seele und Leib soll durch den Gott des Friedens in Verbindung mit der Heiligung bei uns wirksam werden. Und da wird im Römerbrief ganz klar unterschieden. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, diese Alternativen. Entweder wir stehen unter dem Gesetz des Geistes des Lebens, und das ist der Fall, wenn wir als Erwählte und Berufene Jesus Christus im Glauben annehmen, oder wir stehen unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das sind die Angebote, die im Römerbrief in Kapitel 8 stehen, aber es wird uns, wir wollen ja bei dem Geist Gottes und der Gemeinde bleiben, der herrliche Sohneszustand zugesagt, dass wir, so heißt es in Vers 15 und 16, ja Abba rufen dürfen. Das heißt ja, lieber, geliebter Vater. Wir haben also direkt direkten Zugang zum Vater und brauchen keine Umwege. Und nun sollen wir dann auch in der Führung und Leitung des Heiligen Geistes bleiben und verharren. Dieser Geist, der in alle Wahrheit führt, der hat uns ein Ziel gegeben. Denn ohne klare Zielsetzung kann man nicht auf diesem Wege dorthin zielorientiert gehen. Paulus kennt diese Ziele. Er jagt diesem herrlichen Ziel nach, dieser Berufung. Ja, und da ist diese Berufung verbunden mit einem Siegeskranz. Und da gilt es, dass wir, wie es Paulus sagt, alles vergessen, was da hinten ist, das Negative. Es gibt auch Positives. Vergiss nicht, was der Herr dir gut getan hat nach Psalm 103. Aber in der Regel, wenn ich so mit älteren Leuten oft spreche, wird immer wieder erzählt, ach, wie damals und das und jenes. Man schwelgt in der Vergangenheit. Sicher darf man mal darüber sprechen, aber unser Blick muss zukunftsorientiert sein. Und da will der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten und er will uns dieses Ziel groß vor Augen führen. Und im Blick auf dieses Ziel bekommen wir immer wieder neue innere Kraft, auch zur Überwindung. Und was dann im Verlauf unseres Lebens prozesshaft sich ausgestalten soll, ist die Frucht dieses Geistes. Vor dem Bema Christu, also dem Preisrichterstuhl, ist also entscheidend nachher, was der Geist Gottes gewirkt hat. Ich werde das heute Abend nochmal darstellen, hier nur kurz andeuten. Das, was mit Gold, Silber, Edelstein dort bezeichnet wird, das ist etwas, was im Feuer dort nicht vergeht, sondern sogar geläutert wird. Gold steht für Treu und Glauben, Silber für Reinheit und die Edelsteine für Herrlichkeit. Das möchte Gott in uns und durch uns wirken. Und das können wir nie aus uns. So wie in der Natur, wenn da organisch Frucht entsteht, ohne große Anstrengung, es müssen nur manche Bedingungen erfüllt werden, nicht dass Regen und Sonnenschein immer wieder sich abwechseln, dann kann das Ziel erreicht werden und auch in unserem Glaubensleben. Das heißt, in der ständigen Gemeinschaft mit dem Christus, dadurch, dass wir ihn anschauen, nach 2. Korinther 3, Vers 17, 18, wo der Geist des Herrn wirkt, ist das möglich. Und da ist Freiheit und so werden wir verwandelt, nicht von einem Fall zum anderen, sondern von einer Herrlichkeit zur anderen. Das will Gott in unser Herz hineinlegen. Da dürfen wir dankbar sein. Und ich habe angesprochen, dass es diese Entwicklung gibt, Kindlein, Jünglinge und auch Väter in Christus. Darauf weist ja Johannes hin, dass wir eben nicht nur Kindlein sein sollen. Nach Epheser 4 werden diese Kindlein auch Unmündige genannt, die von allerlei Winterlehre hin und her bewegt werden. Das ist der Fall. Die sind für alles Neue so offen. Ja? Auch das können wir jetzt gebrauchen. Darum Gemeindewachstum, aber meistens quantitativ. Sicher freuen wir uns, wenn eine Gemeinde auch zahlenmäßig wächst. Ja? Aber das Entscheidende ist die Qualität. Tiefe und Höhe müssen zu Länge und Breite hinzukommen, dass wir gewurzelt, gefestigt werden, dass der Grund, der uns gelegt ist, wirklich auch von uns benutzt wird und wir dann geistlich reifen. Und die Jünglinge haben bereits den Bösewicht, also den großen Widerwirker, den Diabolos, überwunden. Und die Väter kennen den, der von Anfang an ist. Die haben die Einsicht in die Heilsgeschichte. Das ist bei kleinen Kindlein noch nicht möglich. Kinder sind Kinder und bleiben Kinder. Das ist etwas Mutmachendes. Aber unsere eigentliche Bestimmung ist nicht nur in den Himmel zu kommen. Das ist so die Grundlage der meisten. Der Hauptsache, ich komme mal in den Himmel. Ich kenne einen lieben älteren Bruder, mit dem ich längere Zeit Kontakt hatte, der hat auch diese Botschaft erfasst, aber leider nicht so ausgelebt. Da ist immer wieder nur das, was die Grundlage ist, sein Thema. Ist ja etwas Wunderbares, Sie kennen ja den Spruch, Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Aber was darüber hinausgeht, nimmt der Betreffende nicht mehr an. Das ist schon leider bedauerlich. Väter in Christus sollen wir sein. Und dass der Christus völlig, nach Epheser 3, ich erwähne das nochmal, unsere Herzen bewohne. Das heißt, es ist die Frage, wer in unserem Herzen die Herrschaft hat und wer dort thront, ob unser Ich oder Christus. Und das heißt dann, dass die Seele und der Körper unter die Herrschaft des Geistes gelangen. Ja, wie geschieht das nun? Dazu wollen wir auch noch ein paar Stellen nennen am Abschluss. Und zwar ist der nüchtern klare Weg zum Geist erfüllt werden nach Epheser 5 der Singen und Spielen dem Herrn in unseren Herzen. Also nicht primär durch eine äußere Darstellung. Das darf auch sein, aber es muss aus dem Herzen kommen. Es ist nicht immer alles, was heute mit sogenannten Anbetungsgottesdiensten verbunden ist, wirklich geistgewirkt. Singen und spielen dem Herrn zunächst in unserem Herzen. Und dann kommt das Schwierigste, Dank zu sagen für alle Geschenke, die gut sind. Ja? Steht eben nicht da. Dank zu sagen alle Zeit und für alles. Das muss ich auch immer wieder lernen im Alltag, wenn so manche Probleme da bei uns mit der Pflege der Mutter auf uns zukommen oder in der Familie so manche Schwierigkeiten auftauchen. Dank zu sagen, alle Zeit und für alles. Oder Epheser, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich euch, freut euch. Diese Freude am Herrn, die unsere Stärke ist, soll uns motivieren. Und da dürfen wir dankbar sein, dass das der Geist Gottes wirkt. Und schließlich das Dritte, was da noch genannt wird in Vers 6, Philipper 4, all eure Sorge, alles, was uns also negativ belasten will, werft auf ihn. Also werfen steht da, ja. Nicht nur so eine lockere Handbewegung mal machen und dann kommt das alles wieder zurück. Wirklich loslassen, das können wir nur in der Kraft des Geistes. Und in 1. Petrus 5, Vers 7 sagt da der Apostel, weil der Vater um uns besorgt ist, dürfen wir das. Nicht? Wenn wir den Vater kennen, wissen, er sorgt für uns, brauchen wir uns eigentlich nicht sorgen. Aber wie ist das in der Praxis? Aber das trägt dazu bei, dass wir reifen. Und die Väter, die den kennen, der von Anfang ist, dürfen das immer wieder praktizieren. Und schließlich, dass wir würdig wandeln dieser Berufung. Epheser 4, Vers 1. Ja, ein entsprechender Wandel. Wir haben leider, ich habe es schon angedeutet, in der Politik, in der Wirtschaft, nicht diese Vorbilder, die würdig ihrer Berufung wandeln. Gott sei Dank gibt es auch hier und da Ausnahmen. Aber das muss immer wieder gelernt werden. Gemäß dieser Berufung den Herrn darstellen, das dient der Ausreife. Und ich sage immer wieder, das, was wir reden, ja, ist nicht so sehr entscheidend, sondern das, was wir sind. Was wir sind, dem Wesen nach darstellen, redet viel lauter als das, was wir sagen. Ich kenne einen lieben Bruder, der auch zu uns im Hauskreis hin und wieder kommt. Es gibt aber Probleme, weil da diese Diskrepanz vorhanden ist. Seine Frau leidet entsetzlich darunter. Der weiß aber so in der Bibel Bescheid, alles kann man ihn fragen. Heilsgeschichtlich perfekt bis ins Letzte. Differenzierend. Das, was Israel gilt, weiß er, was der Gemeinde gilt. Die Beiträge sind gut. Aber in welcher Art und Weise er oft die anderen niederdonnert, das ist erschreckend, sodass ich dann manchmal eingreifen muss. Und dann ist er leider beleidigt. Ist manchmal dann schon nicht gekommen, sodass die Frau von anderen mitgenommen werden musste. Ja, das ist die andere Seite. Ich sage das nicht im Sinne des Vorwurfs, sondern eigentlich bedauernd. Denn wenn wir uns alle Zeit freuen, die Freude ist eine Frucht des Geistes, wenn wir in der Liebe stehen, diese Liebe, die göttliche Agape in 1. Korinther 13 dargestellt, ist eine umfassende Frucht des Geistes. Die ist das Entscheidende. Und da wird ja am Anfang gesagt, was wir alles haben können. Ne? Wir können mancherlei Gaben haben. Wir können den Geist der Prophetie besitzen. Wir können sogar einen Glauben haben, der Berge versetzt. Wenn wir das alles haben, ohne Liebe ist das nichts. Also mathematisch gesehen ist das so bei einem Produkt. Wenn ein Faktor null ist, ja, der andere Faktor kann riesengroß sein. Wenn Sie 1 Million mit null multiplizieren, was kommt dabei raus? Nichts. Null. Das ist eine einfache Erkenntnis, die uns hilft. Und das ist mit der Liebe so. Wenn also die Liebe nicht da ist, ja, dann ist das Ergebnis gleich null. Liebe, Freude, Friede, das will uns der Herr schenken. Ausdauer und Geduld, und das brauchen wir im Sinne der Ausreife. Das muss ich sagen, von Natur aus bin ich einer, der immer schnell Ergebnisse haben muss. Ich muss immer wieder Geduld lernen beim Autofahren. Nicht, wenn man da in der Schlange steht, nicht weiterkommt. Oder wenn ich mir etwas vornehme, dann kommen dauernd Dinge dazwischen. Das kann nur der Herr wirken. Ausdauer und Geduld, das steht in Epheser 5 auch im Zusammenhang mit der Frucht des Geistes. Und Paulus ermahnt seinen Bruder Timotheus auch darauf zu achten. Ja, er bestätigt ihm sogar, dass er ihm gefolgt ist in der Lehre, im Verhalten, im Wandel, aber auch in seiner Ausdauer, Geduld und in seinen Leiden. Und ich denke, da haben wir gerade am Ende dieses Äons das immer wieder zu praktizieren. Bei aller herrlichen Zukunftsperspektive leben wir hier noch eben in diesem Spannungsfeld. Wir erleben, wie die Dämonie ausreift, und auf diesem bösen, dunklen Hintergrund aber haben wir eine Hoffnung. Aber ich muss sagen, es ist nicht alles nur so mit einer Handbewegung abzutun. Das bedeutet oft Kämpfe. Darum seid stark im Herrn und in der Macht und Kraft seiner Stärke. Die ganze Waffenrüstung Gottes anlegen. Gott sei Dank ist es nichts, was wir selber tun müssen. Es wird uns geschenkt, und vor allen Dingen der Langschild des Glaubens, mit dem wir auslöschen können alle feurigen Pfeile des Bösen. Das sind doch mutmachende Worte. Und darin sollen wir standhaft bleiben. Und da heißt es, dass wir das Feld behalten. Nicht in eigener Energie etwas Neues erobern wollen, nein. Wir können nur in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat, nach Epheser 2, Vers 10. Das bringt uns dann auch wieder zur Ruhe. Wir sind sein Kunstwerk, geschaffen dazu, ja, in diesen Werken zu wandeln. Und die hat Gott wiederum auch zuvor bereitet. Das bringt uns in die Ruhe, bewahrt uns vor falscher Aktivität und falscher Passivität. Ihr lieben Geschwister, was haben wir doch einen reichen Gott, wenn wir ihm immer wieder vertrauen. Dann dürfen wir hinsichtlich dieser Entwicklung, dieser herrlichen Zukunftsperspektive wissen, der in euch angefangen hat, das gute Werk, dieses Werk. Wird er es liegen lassen? Nein, er wird es vollführen. Mit der Gemeinde, mit Israel, darüber heute Abend noch einiges. Ja, mit der ganzen Schöpfung, bis Gott sein wird, alles in allem. Und dazu sollen wir beitragen, liebe Geschwister, dass dieses Ziel erreicht wird. Wir dürfen dankbar sein, dass wir hier diese Tage nutzen dürfen, damit wir uns unserer Berufung immer gewisser werden und das Ziel ins Auge fassen. Und getreu ist unser Herr, noch einmal, der uns beruft, er wird es auch vollführen. Bis hin zu dem Tag seiner Parousie, also wenn wir in seiner Anwesenheit ihn schauen werden. Lob und Dank und Ehre unserem Gott allein für diese köstlichen Verheißungen. Und all diese Verheißungen sind das Ja und Amen in ihm. Gott zur Verherrlichung, nicht ohne uns, sondern gerade durch uns. Amen. Wir wollen noch beten. Getreuer Gott und Vater, hab du von Herzen Dank, dass wir immer wieder dein Wort haben dürfen. Dank für das Mutmachende, was du uns in deinen Verheißungen hinterlässt. Aber auch die Ermahnungen wollen wir beachten. Ja, dass wir nicht arglos in dieser Welt leben, sondern auch die Zeichen der Zeit beachten und darum umso fester diesen Grund, Jesus Christus, haben dürfen, dass wir gewurzelt und gegründet werden und das Ziel ins Auge fassen dürfen. Hab du Dank. Wir wollen bitten für deine Gemeinde, weltweit auch, die in mancherlei Nöten und Anfechtungen steht. Danke, Herr, für diese Konferenz. Bitten für die Brüder, die wir kennen, dass sie dein Wort in Vollmacht sagen und wollen auch Israel dir bringen. Ja, wir sollen auch bitten für unsere Regierung. Herr, erbarme dich. Lob und Dank, dass wir wissen dürfen, du kommst einmal zu deinem herrlichen Ziel. Lieber Vater, wirst sein alles in allem. In allen. Amen.